Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Der deutsch-französische Motor stottert. Diesen Satz haben Sie vor der aktuellen Krise mehr als einmal gehört und ganz falsch ist er natürlich nicht gewesen. Der Tag heute zeigt allerdings, dass der Abgesang möglicherweise etwas zu früh gekommen ist. In der Krise haben nämlich Franzosen und Deutsche gezeigt, dass man unversöhnliche Standpunkte doch zu einem Kompromiss führen kann und dass Europa damit eine neue Chance auf Solidarität bekommt. Wir werden Sie über dieses Thema, den neuen deutsch-französischen Schulterschluss, zu Beginn der Sendung informieren. Dann haben wir unter anderem das Folgende. Die Reisefreiheit rückt möglicherweise näher. Die AfD steuert auf einen weiteren Machtkampf zu und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, tagt und China macht Punkte. Am Ende natürlich wie immer auch der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen mit dem, was zwischen Deutschland und Frankreich heute passiert ist. Genau genommen zwischen dem französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin. Man ist sich dort deutlich näher gekommen bei einem lange, lange strittigen Thema. Einzelheiten dazu von Stefan Detjen.
Es geht um Geld und Zeichen für den Zusammenhalt Europas. Als Angela Merkel nach der Videokonferenz mit dem französischen Staatspräsidenten vor die Presse tritt, steht Emmanuel Macron auf einem Bildschirm fast lebensgroß neben ihr. Fast eine Stunde nehmen sich beide Zeit, Fragen deutscher und französischer Journalisten in Paris und Berlin zu beantworten. Beide wissen, dass ihre Initiative erst der Auftakt zu einem langen und steinigen Weg ist. Wenn die EU-Kommission die Kernelemente des deutsch-französischen Vorschlags übernimmt, müssen 27 Parlamente der Mitgliedstaaten und eine zunehmend gespalte Öffentlichkeit davon überzeugt werden.
Deshalb sind Zeiten einer solchen Krise auch immer Zeiten eines Kampfes, kann man sagen, eines Eintretens für eine Idee. Und Deutschland und Frankreich treten hier für die europäische Idee ein.
Zusätzlich zu den von den Finanzministern bereits beschlossenen Hilfen, unter anderem zur Finanzierung von Kurzarbeit in finanzschwachen Ländern, soll die EU-Kommission ermächtigt werden, Kredite in Höhe von 500 Milliarden Euro für einen europäischen Recovery-Fonds aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten haften dafür entsprechend ihre Anteile im EU-Haushalt. Profitieren sollen vor allem die Länder, die besonders hart von der Krise betroffen sind, ohne ihre Wirtschaft mit gleicher Kraft wie Deutschland oder Frankreich wieder ankurbeln zu können. Sie sollen die EU-Hilfen als echte Zuschüsse erhalten, also nicht wie in der Euro- und Finanzkrise als Kredite.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons. Ensemble, Allemagne, France.
Gemeinsam machen wir, Deutschland und Frankreich, den 27 Mitgliedstaaten den Vorschlag, gemeinsam 500 Milliarden Euro an den Finanzmärkten als Schulden aufzunehmen, um Mittel für die besonders betroffenen Bereiche und Regionen aufzubringen, wirkliche Transferleistungen, eine wirklich gemeinsame Strategie zur Vervollständigung unseres europäischen Haushalts.
Devrait transfert une vraie stratégie commune pour compléter.
Erklärt Emmanuel Macron. Ein solcher Fonds müsse auf einer sicheren Rechtsgrundlage stehen und die Haushaltsautonomie der nationalen Parlamente widerspiegeln, beteuert Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin dürfte dabei die Klippen vor Augen haben, die das Projekt nicht nur im Bundestag, sondern auch in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht umschiffen muss. Die Epidemie sei die größte Krise in der Geschichte Europas, sagt Merkel. Nicht neue Regel, sondern Ausnahme in diesem besonderen Fall sollen daher auch die Hilfsmaßnahmen bleiben.
Das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
Der deutsch-französische Vorschlag entspricht mit seiner rechtlichen Technik zur schuldenfinanzierten Ausweitung des EU-Haushalts Vorstellungen, an denen auch Ursula von der Leyen mit der EU-Kommission arbeitet. Im Auftrag des Europäischen Rats soll sie den Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche ihren Vorschlag unterbreiten. Die deutsch-französische Initiative sei ein wichtiger Schritt dafür, sagt Emmanuel Macron.
C'est une étape majeure.
Wir hoffen nun, dass die Kommission unseren Vorschlag unterstützt und dann auch unsere Partner sich anschließen. Deutschland und Frankreich verbinden ihren Vorschlag für den europäischen Recovery Fonds mit weiteren Perspektiven. Hilfen für die Wirtschaft sollten auch Klima- und Naturschutzziele des Green Deals der EU-Kommission voranbringen, verspricht Macron. Das Wettbewerbsrecht müsse überdacht werden, um europäische Unternehmen auch zu Champions auf dem Weltmarkt zu machen, ergänzt Merkel. Und die Kanzlerin hält perspektivisch noch weiterreichende Reformen der EU für erforderlich.
Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen, das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden.
Das könnte dann auch schon Teil der deutschen Agenda für die EU-Ratspräsidentschaft sein, die am 1. Juli beginnt. Die Einigung über den Recovery-Fonds könnte, sofern sie nicht schon im Juni gelingt, die erste Aufgabe dafür sein.
Das war der Bericht von Stefan Dethchen. Wir wollen beim Thema bleiben und wollen das Wägen, dieser deutsch-französische Schulterschluss gemeinsam aus der Krise, was ist davon zu halten? Ich begrüße am Telefon Gunter Kriechbaum von der CDU im Bundestag, Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. Schönen guten Abend, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Abend.
Fangen wir zunächst mal an. 500 Milliarden, das ist auf der einen Seite eine Menge, auf der anderen Seite sind ungefähr 4% der Wirtschaftsleistung in Europa. Reicht Ihnen die Summe?
Nun, die 500 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds stehen ja jetzt auch nicht ganz alleine. Wir haben ja noch weitere Maßnahmen. Wir haben die Kredite der Europäischen Investitionsbank, nochmal 240 Milliarden. Wir haben das Kurzarbeiterprogramm SURE, jetzt aus der Taufe gehoben, nochmal weitere 100 Milliarden. Also da wird schon richtig Geld in die Hand genommen, aber es ist auch richtig, weil wir müssen jetzt schauen, dass wir eben nach dieser Corona-Pandemie, die ja hoffentlich dann auch irgendwann mal ausgestanden sein wird, den Blick nach vorne richten, die Wirtschaft wieder redynamisieren. Und dieses Geld muss auch abgerufen werden, denn letztlich, es sind alles unsere Märkte, wenn man es mal unter der rein betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Sicht sehen wollte. Und da haben wir als Deutschland ein großes Interesse daran, dass unsere Nachbarländer wieder auf die Füße kommen.
Die spannende Frage, wohin fließt das Geld? Fangen wir an, welche Länder, welche Bereiche? Vielleicht fangen wir mal mit welche Bereiche, welche sehen Sie da als erstes? Wer oder was sollte unterstützt werden?
Nun, heute haben Deutschland und Frankreich zunächst einen sehr guten Aufschlag gemacht, schon deswegen, weil die Positionen in den Mitgliedstaaten sehr, sehr weit auseinanderlagen. Schon in der Frage, wie man das Ganze finanziert, aber auch vor allem, was dann am Ende finanziert werden soll. Und es ist natürlich auch so, dass es in Europa keinen Millimeter vorangeht, wenn Deutschland und Frankreich untereinander quer im Stall stehen. So hat man sich jetzt heute auf die Bereiche geeinigt, die auch Präsident Macron in der Pressekonferenz vorgetragen hat. Vor allem natürlich auch Projekte in Infrastruktur, in Gesundheit, in Forschung. All das soll eben hier mit angekurbelt werden, vor allem auch pushen, was die digitale Agenda angeht. Das sind die Zukunftsbereiche auch für die Europäische Union. Und insoweit sollen diese Ausgaben natürlich dann auch einen Added Value, wie man manchmal so schön sagt, darstellen. Das heißt, insgesamt die Europäische Union voranbringen.
Auf der anderen Seite wissen wir beide natürlich, dass es leider so ist oder so ist, das menschliche Wesen. Alle werden nachher mit dem Rechenschieber da sitzen und sagen, wir haben so viel eingezahlt und nur so viel zurückbekommen. Wie wollen Sie verhindern, dass es genau so wieder wird?
Nun, tatsächlich wird natürlich jedes Land darauf aus sein, aus diesem Kuchen auch ein entsprechendes Stück abzubekommen. Aber ich glaube, zwei Punkte sind dabei wichtig. Art 1, es ist jetzt ein deutsch-französischer Vorschlag und damit ein Arbeitsauftrag an die Europäische Kommission, die weiteren Details zu finden, die Abstimmungen zu finden, auch mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Das auch Charles Michel als der Präsident des Europäischen Rates sehr gefordert. Aber ich glaube, es wird natürlich am Ende auch darum gehen, insgesamt, wie gesagt, Europa nach vorne zu bringen. Und ich denke, das kann auch sehr wohl gelingen. Wie gesagt, die Details sind noch sehr, sehr offen an dieser Stelle. Aber eines ist eben eine prominente deutsche Forderung gewesen, dass dieser Recovery Fund, wie er eben auch genannt wird, oder jetzt Wiederaufbaufonds mit der deutschen Bezeichnung, Teil des sogenannten mehrjährigen Finanzrahmens wird. Das ist der Rahmen, aus dem die jährlichen Haushalte der Europäischen Union herausentwickelt werden. Und damit ist das ganze Projekt finanziert. Das heißt, Teil des Haushalts zu sein, heißt, dass es nicht der Staatsalimentierung dient, sondern konkret Projekte auf den Tisch gelegt werden müssen. Und die können am Ende und werden auch am Ende des Tages finanziert. Und da ist es ganz selten so, dass das nur im Benefit eines einzelnen Landes liegt, sondern tatsächlich auch anderen Staaten zugutekommt. Als ein Beispiel, so komisch es manchmal klingen mag, aber auch wenn eine Autobahn in Polen beispielsweise gebaut wird, mit Mitteln aus den Infrastrukturfonds, dient das auch deutschen Spediteuren, die dann ihre Waren schneller von A nach B transportieren können.
Wie wollen Sie, Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen, jene Länder überzeugen, gerade die skandinavischen Länder, die da stark auf der Bremse stehen und für die das alles schon zu nah an den sogenannten Corona-Bonds dran ist? Es ist es nicht, wir beide wissen es, aber es wird natürlich so diskutiert werden.
Das ist richtig. In der Tat, es werden auch wahrscheinlich viele von Corona-Bonds sprechen. Aber das Schlagwort ist alleine für sich gesprochen nicht zielführend, sondern die Frage ist, wie ist nachher die Haftung dahinter? Und es war eben auch aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung von Angela Merkel, aber sicherlich auch der Mehrheit des Bundestages nicht zielführend, auf eine Gemeinschaftshaftung, auf eine Vergemeinschaftung letztlich dieser Staatsanleihen zu setzen. Da sähe auch ich einen Verstoß gegen Artikel 125 AEUV, also den europäischen Verträgen, No Bailout als Schlagwort. Deswegen werden diese Anleihen, um die es ja dann auch nachher gehen wird oder Garantien, auf 122 gestützt werden. Das ist zugegebenermaßen jetzt für die Feinschmecker unter ihren Hörern. Aber das bedeutet eben eine anteilige Haftung. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und an der Stelle hat sich sicherlich auch heute die deutsche Position durchgesetzt.
Wir sind bei 27% bis 27 oder wie viel waren das, Deutschland?
Ja, also ich hoffe zunächst, dass dies natürlich auch eine gewisse Signalwirkung haben wird für die nordischen Länder. Der Haftungsanteil hier ist ein etwas geringerer nach dem Austritt Großbritanniens bei 25%, weil es ja die gesamte Europäische Union betrifft. Erst aber dann höher, wenn wir natürlich über Modelle reden, die nur innerhalb der Eurozone abgebildet werden, weil ja nicht alle Länder Mitglied der Eurozone sind.
Die AfD wird es trotzdem skandalisieren, oder?
Ich bin nicht für die AfD verantwortlich, sondern wir müssen gucken, wie wir in Europa wieder vorankommen. Noch einmal, jeder muss einfach sehen, dass hier es Deutschland nicht gut geht und nicht gut gehen kann, wenn es Europa schlecht geht. Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, einfach mal in die Betriebe und die Unternehmen geht, nicht nur hier jetzt in Baden-Württemberg, sondern wirklich deutschlandweit, der wird sehr schnell feststellen, wie hoch unser Exportanteil ist. Und jetzt für Stuttgart könnte ich sagen, die S-Klasse wird zu 90% ins Ausland verkauft. Ja, wenn hier um Deutschland die Staaten Not leiden, dann wird da natürlich auch so das eine oder andere Vehikel nicht mehr nachgefragt werden. Und um das geht es. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass wir als Europa gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Das ist auch möglich, wenn wir zusammenstehen, wenn wir solidarisch sind. Das ist einer der Kernwerte der Europäischen Union. Und nur als ein gemeinsames Europa können wir auch im Konzert der Globalisierung bestehen.
Dankeschön, das war Gunter Kriechbaum von der CDU. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn es um wirtschaftliche Belange geht und darum, dass Europa wieder auf die Beine kommt, dann wird eine Branche ganz besonders intensiv genannt, der Tourismus. Vor allen Dingen die südlichen Länder leben in erheblichem Maße vom Tourismus, die Italiener zum Beispiel mit weit mehr als 10% ihrer wirtschaftlichen Leistung. Insofern ist die Frage, ob man demnächst wieder Urlaub machen kann, natürlich auf der einen Seite eine, die etwas mit möglichen Infektionen zu tun hat, aber sie hat auch mit wirtschaftlichen Belangen zu tun. Jetzt gibt es Hoffnungszeichen, weil das eine mit dem anderen vielleicht doch zusammenpasst. Vielleicht, dieser Satz ist ganz wichtig oder dieser Begriff. Einzelheiten dazu, was heute passiert ist bei einer Konferenz der europäischen Außenminister von und mit Frank Capellan.
Die Deutschen dürfen wieder ans Kofferpacken denken, auch wenn es um Reisen ins europäische Ausland geht. Heiko Maas will die weltweite Reisewarnung nicht über den 14. Juni hinaus verlängern. Stattdessen wird es Reisehinweise geben. Und mit vielen EU-Kollegen ist der Außenminister einig darüber, dass der grenzüberschreitende Tourismus langsam wieder anlaufen soll, am besten europaweit abgestimmt.
Wir wollen ein transparentes Vorgehen, bei dem im Übrigen auch nicht Geschäftsinteressen an erster Stelle kommen, sondern immer gesundheitliche Fragen.
Das ist nicht unbedingt nach dem Geschmack des Koalitionspartners, zumindest CSU-Chef Markus Söder geht das alles viel zu schnell. Verbissen kämpft er für die heimische Tourismusbranche. So sehr, dass ihm unlängst die Kanzlerin in die Parade fuhr, als er Bayern als Urlaubsdestination pries. Ja, Deutschlands Norden sei auch schön, musste der bayerische Ministerpräsident daraufhin einräumen, nur am Westen, der Heimat seines Unionsrivalen Armin Laschet, ließ er kein gutes Wort. Ganz anders heute. Es gibt überall wunderschöne Gegenden, auch in NRW, auch im Harz, auch in der Sächsischen Schweiz, bekräftigt Söder. Also, liebe Bürger, bleibt doch bitte im Lande. Sogar einen finanziellen Bonus bringt er ins Spiel, wenn denn die Deutschen in diesem Corona-Sommer Urlaub im eigenen Land machen.
Man könnte sich sowas überlegen, steuerliche Absetzbarkeit, Urlaubsgutschein zu machen. Ich bin da relativ offen dafür. Aber irgendwie so eine Idee Urlaub daheim. Ich glaube nicht wie Heiko Maas, dass es so leicht ist, dass wir in einem Monat schon wieder in Italien und in Spanien sind.
Davon allerdings will Sozialdemokrat Heiko Maas nun gar nichts wissen. Er hat in der Videokonferenz gerade noch einmal bestätigt bekommen, dass etwa die Italiener oder Spanier sehr wohl wieder Deutsche zu Gast haben möchten. Nur gibt es Unterschiede, zum Beispiel zwischen den Balearen und Festlandspanien. Wohin die Reise gehen darf, hängt für den Außenminister davon ab, dass die Infektionszahlen im Urlaubsland ähnlich positiv sind wie derzeit in Deutschland.
Also ich neige nicht dazu, den Menschen Empfehlungen zu machen, wo sie ihren Urlaub verbringen. Auch eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot.
Quarantänevorschriften werden fallen, um Reisen überhaupt erst praktikabel zu machen. Allerdings muss sich jeder darüber im Klaren sein, dass der Urlaub anders aussehen dürfte als normalerweise. Hygiene- und Abstandsregeln gelten überall, auch am Strand, sogar im Wasser. Es stellen sich auch praktische Fragen. Fliegen in Corona-Zeiten, geht das überhaupt? Im NTV-Gespräch bleibt der Epidemiologe Timo Ulrich skeptisch. Bakterien könnten über die Klimaanlage im Flugzeug herausgefiltert werden. Bei Viren sei das eher unwahrscheinlich. Und was ist mit einem Corona-Schnelltest kurz vor dem Abflug?
Wenn es solche Tests gäbe, die aussagekräftig und belastbar wären, dann wäre das natürlich ganz toll. Nur leider gibt es die noch nicht.
Leichter wird es mit Blick auf Autofahrten über die Grenze. Innenminister Horst Seehofer kündigt an, die Kontrollen schrittweise weiter zu lockern. Wurde doch in den letzten Wochen an den deutschen Grenzen nahezu lückenlos kontrolliert.
Das hat sich jetzt geändert. Wir reduzieren uns aufgrund der besseren Infektionslage auf Stichproben.
Und so soll die Grenze nach Österreich vom 15. Juni an auch für Touristen wieder geöffnet werden. Die Niederlande, Belgien und die Schweiz werden dann vermutlich auch zu unproblematischen Reiseländern zählen. Mit Dänemark wird noch verhandelt. Allein auf Fernreisen dürften die Deutschen in diesem Sommer verzichten müssen.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Die aktuelle Krise hat noch einmal ein Schlaglicht auf die Schlachthöfe geworfen. Eigentlich sind alle Missstände, über die wir in diesen Tagen laut diskutieren, längst bekannt. Die hygienischen Verhältnisse, die Haltung der Tiere, mit einem Wort katastrophal. Die Menschen aber, die dort arbeiten, werden auch, ich sage es jetzt bewusst, gehalten. Was da passiert, geht eigentlich nicht. Und das ist nicht neu. Immerhin wird inzwischen diskutiert. Und immerhin könnte es demnächst auch einen Gesetzentwurf geben. Katharina Hamberger.
Ich setze darauf, dass wir jetzt wirklich zu Potte kommen. Mittwoch ist der Tag der Entscheidung.
Der Arbeitsminister gibt sich entschlossen. Dabei ist seine Ankündigung vor allem eine Verschiebung. Denn eigentlich sollte, so der Wunsch von Hubertus Heil, schon heute der Tag der Entscheidung sein. Der Sozialdemokrat wollte ein Eckpunktepapier zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche ursprünglich schon heute vom Corona-Kabinett verabschieden lassen. Daraus wurde nun nichts, man hat sich auf Mittwoch vertagt. Heil machte nun heute nochmal deutlich, aus seiner Sicht braucht es weitgehende Änderungen. Die Frage, die sich nun stelle, sei, ob die Koalition in der Lage sei, in dieser Krise grundlegend aufzuräumen und zu handeln.
Oder ob man wieder zulässt, dass man Missstände kennt und weiß, dass, wenn man nicht konsequent handelt, die ausgetrickst werden, oder gar zulässt, dass in solchen Diskussionen die entsprechenden Lobbyisten dafür sorgen, dass in einem gesetzgeberischen Verfahren konsequente Regelungen aufgeweicht werden. Das ist beides in der Vergangenheit offen gesagt ein Problem gewesen. Das dürfen wir jetzt nicht zulassen.
Sagte der Arbeitsminister, auch mit Blick auf schon beschlossene Gesetze aus den vergangenen Jahren, die Missstände in manchen Betrieben nicht verhindert haben. Dass etwas passieren muss, darüber sind sich Union und SPD offenbar weitgehend einig. Nur was genau, das konnte man seit vergangener Woche nicht klären.
Die Vorschläge liegen, wie gesagt, auf dem Tisch. Wir haben sie heute gleichwohl im Corona-Kabinett noch nicht beschlossen, weil der Koalitionspartner dort noch Gesprächsbedarf hat.
So Heil. Wo genau die Differenzen liegen, das wollte er nicht verraten, keinen Streit auf offener Bühne mit CDU und CSU riskieren. Es scheint vor allem ein Vorschlag aus dem Eckpunktepapier von Heil zu sein, an dem sich die Abgeordneten der Unionsfraktion stören. Denn als eine Wurzel des Übels nennt Heil, dass viele Arbeitnehmer, die oft aus dem Ausland kommen, nicht direkt beim Betrieb, sondern über Werkverträge bei Subunternehmern angestellt sind. Dagegen möchte der Arbeitsminister vorgehen. Der Entwurf aus seinem Ministerium, der auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, sieht unter anderem ein Verbot von Werkverträgen vor. Aus der CDU heißt es hingegen, mehr Kontrolle, die auch im Papier aus dem Arbeitsministerium steht, ja, aber eine für ganze Branchen gängige Vertragsform abzuschaffen, das ginge zu weit. Ein Werkvertragsverbot will man also nicht. Die Forderung nach einem solchen Verbot kommt jedoch auch aus der Opposition, unter anderem von den Grünen. Sie sagen, es brauche zudem eine grundlegende Änderung in der Fleischindustrie und der landwirtschaftlichen Produktion. Das meinte Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen.
Billigfleisch, dieses System muss ein Ende haben.
So Baerbock. Die Grünen fordern deshalb einen Mindestpreis für Fleisch. Und auch aus der CSU kommt diese Forderung nach höheren Fleischpreisen, allerdings nur als einzelne Meinungsäußerung. Der Christsoziale Georg Nüßlein regte an, dass auf Fleisch und Wurst in Zukunft eine höhere Mehrwertsteuer als der bislang reduzierte Satz von 7% erhoben werden sollte. Der CSU-Vorstand will sich dem jedoch nicht anschließen. Die Zustände in der Fleischbranche sind in den vergangenen Tagen in den Fokus gerückt, nachdem in mehreren Schlachthöfen eine erhöhte Anzahl an Menschen positiv auf Corona getestet worden ist, zuletzt im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen und im niedersächsischen Landkreis Osnabrück, wo sich 92 Mitarbeiter mit Corona infiziert haben. In vielen Bundesländern werden deshalb mittlerweile Reihentests in den Schlachthöfen durchgeführt.
Soweit Katharina Hamberger. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Da geht es um die Lohnfortzahlung für Eltern. Da soll mehr passieren. Was weiß Johannes Kuhn?
Die Große Koalition ist sich grundsätzlich einig. Die Lohnfortzahlung für Eltern, die ihre Kinder wegen Corona zu Hause betreuen und deshalb nicht arbeiten können, sie soll verlängert werden. Seit 30. März wird ein Teil des Lohns für maximal 6 Wochen pro Elternteil weiterbezahlt. In bestimmten Familienkonstellationen dürfte die Grenze daher bald erreicht sein. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte der Saarbrücker Zeitung, die Regelung solle verlängert werden. Die maximale Bezugszeit werde auf 10 Wochen erhöht. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärte seine Unterstützung. Eltern müssten in dieser besonderen Situation entlastet werden, sagte er dem Spiegel. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, eigentlich heute in Sachen Fleisch unterwegs, begrüßte die Signale und forderte eine baldige Regelung.
Ich freue mich, dass das Bewusstsein für das Thema jetzt auch bei anderen reift. Aber auch da gilt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir haben insgesamt noch 3 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause, sodass ich darauf setze, dass Bund und Länder jetzt gemeinsam eine Anschlussregelung finden.
Bislang erhalten Eltern laut Infektionsschutzgesetz eine Lohnfortzahlung von 67% des Nettoeinkommens. Die Grenze für den ausgezahlten Betrag liegt bei 2016 Euro im Monat. Arbeitgeber können sich das Geld vom Staat erstatten lassen. Zunächst hatte es geheißen, dass die Regel angesichts der beginnenden Kita- und Schulöffnungen auslaufen werde. Dies war heftig kritisiert worden. Die Sozialdemokraten hatten auf eine Anschlussvereinbarung gedrängt.
Das Bundesverfassungsgericht musste sich mit der Masernimpfpflicht beschäftigen. Es hat eindeutig geurteilt. Es könnte ein Fingerzeig für andere Urteile werden, die demnächst kommen. Klaus Hempel.
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Kinder, die in einer Kita oder in einer Kindertagespflege betreut werden, gegen Masern geimpft sein müssen oder sie müssen eine Immunität gegen Masern aufweisen. Dagegen haben 2 Elternpaare geklagt. Sie wollen ihre Kinder in einer Kita bzw. von einer Tagesmutter betreuen lassen. Die Kinder sind nicht gegen Masern geimpft. In seiner Eilentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht vorläufig entschieden, es bleibt bis auf Weiteres bei der vorgeschriebenen Impfpflicht. Die Richter haben dabei eine Folgenabwägung vorgenommen und geprüft, welche Folgen wiegen schwerer. Wenn die Kinder ohne Impfung nicht in die Kita dürfen, oder wenn die Kinder dies dürfen und dann unter Umständen andere anstecken. Die Richter haben sich dafür entschieden, dass die Impfpflicht weiterhin gelten soll. Es gehe hier um den Grundrechtsschutz einer großen Zahl von Menschen. Die Impfung diene dem besseren Schutz vor einer Maserninfektion. Es gehe auch darum, eine Weiterverbreitung in der Bevölkerung zu verhindern. Dies sei von besonders hohem Gewicht. Wann das Bundesverfassungsgericht eine endgültige Entscheidung trifft, ist noch unklar.
Die Lage in Syrien bleibt außerordentlich schwierig und das ist zurückhaltend formuliert. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß. Der UN-Sondergesandte will Gespräche und zwar zwischen den USA und Russland. Peter Mücke.
Es ist der erste öffentliche Appell des UN-Sondergesandten an die Regierungen in Washington und Moskau. Die USA und Russland sollten die derzeitige Ruhe in Syrien für direkte Gespräche nutzen. Ein solcher Dialog sei der Schlüssel für einen dauerhaften Frieden, sagte Petersen den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats. Russland ist der wichtigste Unterstützer des syrischen Präsidenten Assad. Die USA unterstützen die Opposition. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 sind Millionen Menschen aus Syrien geflohen oder befinden sich in innerhalb des Landes auf der Flucht. In der Vergangenheit seien zu viele Chancen versäumt worden, den Konflikt in politische Bahnen zu lenken, so Pedersen. Stattdessen hätten sich die Positionen immer weiter verhärtet und seien in Gewalt umgeschlagen. Dieses Muster dürfe sich angesichts der Bedrohungen durch die Corona-Pandemie und den IS-Terror nicht wiederholen.
23.35 Uhr wird es gleich und das ist für uns die Zeit, um auf das Börsengeschehen zu schauen. Heute Konrad Busen sagt uns, warum es gut ging.
Ein Börsengang mitten in der Corona-Krise, Familie Reimann, macht's möglich. Zumindest weht das Gerücht durch die Börse, dass die Familie Reimann, eine der reichsten Familien Deutschlands, den Kaffeekonzern JDE Peet's teilweise an die Börse bringen will. Und zwar soll der Börsengang schon in dieser Woche starten. JDE steht für Jacobs Douwe Egberts. Dazu gehören eine ganze Menge bekannter Kaffeemarken, zum Beispiel Jacobs Krönung, Senseo und Kaffee Haag. Ursprünglich hatte die Eigentümerfamilie mit einem Erlös von 3 Milliarden Euro gerechnet. Jetzt sollen es maximal 2 Milliarden werden. Für die Börse ist das ganz egal. Ein Börsengang in diesen Zeiten eine gute Nachricht. Der DAX ist kräftig gestiegen an diesem Montag, 5,7% auf 11.059 Punkte. Es gibt Fortschritte bei den Plänen für einen Wiederaufbaufonds der Europäischen Union. Es gibt auch Fortschritte, zumindest Gerüchte, über Fortschritte bei Medikamenten und Impfstoffen gegen Corona. Das Antivirus-Medikament Remdesivir soll bald in Europa zugelassen werden, so ist aus Brüssel zu hören. Und die Impftests der Pharmafirma Moderna verlaufen angeblich ermutigend. Zu all dem kommt, dass der Chef der US-Notenbank in einem Fernsehinterview in Aussicht stellt, dass die Gelddruckmaschine in den USA noch schneller und stärker zum Laufen gebracht werden könnte als bisher. Staatsanleihekäufe sollen die Zinsen weiterhin super niedrig halten. Das vertreibt an den Märkten die Angst vor Deflation, weckt die Idee der Inflation, was etwa den Goldpreis an diesem Montag auf ein neues Rekordhoch getrieben hat.
Das war der Bericht von Konrad Busen. Die AfD wird in diesen Tagen kräftig durchgeschüttelt. Seit der Vorstand den Beschluss gefasst hat, Herrn Kalbitz auszuschließen aus der Partei und das auch mit sofortiger Wirkung zu vollziehen, ist da nichts mehr, so wie es vorher war. Auf der einen Seite sammelt Herr Kalbitz seine Truppen. Heute hat er die Truppen in Brandenburg gesammelt und natürlich, sie stehen hinter ihm. Er bleibt Mitglied der Fraktion, obwohl er der Partei nicht mehr angehört. Und man geht zum Gegenangriff über und das Ziel ist eindeutig. Auf der einen Seite Herr Meuthen und alle die, die für den Austritt von Herrn Kalbitz gestimmt haben, stehen jetzt ganz besonders im Feuer. Was das bei der AfD heißt, weiß man. Amelie Ernst.
Andreas Kalbitz bleibt Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Etwas anderes als das, was Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, nach der zweistündigen Sondersitzung verkündet, hätte die meisten Beobachter auch überrascht.
18 von 21 Mitgliedern haben für die Aufnahme gestimmt, 2 dagegen, es gab eine Enthaltung. Das zeigt, welchen Rückhalt Herr Andreas Kalbitz bei uns in der Fraktion hat. Das ist eindeutig.
Die Frage nach dem Fraktionsvorsitz habe man ausgeklammert, so Kalbitz. Dennis Holoch übernimmt den Posten kommissarisch. Kalbitz will zunächst die juristische Prüfung abwarten, durch das Schiedsgericht der Partei oder auch durch ein ziviles Gericht.
Es ist ja erstaunlich, dass die rechtlichen oder juristischen Einschätzungen zu diesem äußerst wackeligen und politisch natürlich völlig falschen Beschluss des Bundesvorstandes sehr einhellig sind. Ich habe noch keinen von Herrn Moloch bis zu unserem Parteijuristen keinen erlebt, der sagt, das hat irgendwie Bestand.
Andreas Kalbitz gibt sich selbstbewusst wie eigentlich immer. Das Problem habe ohnehin nicht er, sondern der Bundesvorstand, der versucht habe, ihn mit unlauteren Mitteln aus der Partei zu drängen.
Ja, es gibt hier einen politischen Ideenwettbewerb und es ist ja ein beredtes Zeichen, wenn jetzt einige dadurch, dass sie argumentativ und ideell nicht mehr überzeugen, versuchen mit billigen Taschenspielertricks im Satzungsrecht so Politik zu machen.
Trotzdem sei er gegen eine Spaltung der Partei, so Kalbitz. Aber jetzt müsse sich zeigen, welcher Teil der Partei sich auch inhaltlich durchsetzt.
Was wir hier machen, ist ja kein Polit-Tinder, sondern was wir hier machen, ist eine normale Arbeit. Und natürlich ist man da auch mal mit Kollegen betraut, die nicht immer einer Meinung sind. Mein Interesse galt immer einer konstruktiven Zusammenarbeit. Daran wird sich auch nichts ändern.
Um klare Verhältnisse zu schaffen, müsse nun ein außerordentlicher Bundesparteitag über den Fall Andreas Kalbitz entscheiden, betont der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow. Auch er gilt als Rechtsaußen, ist Parteivize und soll nun vorübergehend den Landesvorsitz der Partei übernehmen.
Im Zweifel für den Angeklagten, sagt man in Deutschland nach wie vor noch. Und da hätte das auch gelten müssen. Wir wollen einen Sonderparteitag haben, auch als Landespartei. Wenn wir den kriegen, muss sich der Bundesvorstand verantworten.
Kritischen Fragen zu seiner Biografie musste sich Andreas Kalbitz auch heute nicht stellen in seiner Fraktion. Und das wichtigste Indiz dazu, sein Mitgliedsantrag, bleibt weiter verschwunden. Den Antrag habe er 2013 übrigens über die Internetseite der Partei gestellt, so Kalbitz.
Über den Verbleib meines Antrages kann ich Ihnen leider nichts sagen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, dass Leute, die bis Januar 2014 noch in Bayern waren, angeblich meinen Mitgliedsantrag 2013 in Brandenburg gesehen haben wollen.
Kalbitz fühlt sich im Recht. In wenigen Wochen wird sich zeigen, ob er auch Recht bekommt.
Das war der Bericht von Amelie Ernst. Über Windkraftanlagen wird in Deutschland heftig gestritten. Wir alle wissen, auf der einen Seite brauchen wir sie, wenn die Energiewende denn gelingen soll. Auf der anderen Seite gibt es Widerstand vor Ort und das nicht zu knapp. Jetzt immerhin hat die Große Koalition sich geeinigt und die Hoffnung, es kann vorwärts gehen. Theo Gers.
Die Corona-Krise macht es möglich, um dringend benötigte Investitionen gegen die Rezession nicht länger und unnötig zu blockieren, haben CDU, CSU und SPD ihren monatelangen Streit über den Ausbau der Wind- und Solarenergie beendet. Zumindest vorerst. Beim Ausbau der Windenergie an Land können die Länder künftig den Mindestabstand zu Wohngebäuden festlegen. Bis zu 1000 Meter sind möglich. Sie können aber auch darunter bleiben oder, wenn sie bereits Abstandsregeln haben, an diesen festhalten. Für Hermann Albers, den Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie, ist das der Befreiungsschlag.
Die Regelung sieht ja vor, dass weiterhin die Länder das Heft des Handelns in der Hand haben und dass zumindest keine Abstände oberhalb von 1000 Metern entstehen, wohl aber Abstände unterhalb von 1000 Metern entstehen können. Das entscheiden die Länder und das ist gut so.
Verlierer dieses Kompromisses ist die Union. Sie hatte bislang auf einem bundesweit einheitlich starren Abstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden bestanden. Das aber hätte 40% der Flächen blockiert, die entweder für den Neubau oder den Ersatz von kleineren, älteren Turbinen durch größere Anlagen in Frage kämen. Aufgrund solcher Planungsunsicherheiten war der Ausbau der Windkraft an Land zuletzt fast zum Erliegen gekommen. Tausende Jobs gingen verloren. Nun schöpft Albers neue Hoffnung.
Insofern gehe ich davon aus, dass mit dieser Regelung gegenüber den alten Vorschlägen der Windenergieausbau um 30-40% besser gestellt werden kann, als es ein Jahr lang im Streit im Raum gestanden hatte.
Eine Ausnahme gilt lediglich für Bayern. Dort gilt die bestehende 10H-Regel weiter, wonach der Abstand mindestens das Zehnfache der Höhe einer Windanlage betragen muss. Damit wird es in Bayern auch weiterhin keinen nennenswerten Bau von Windanlagen geben. Mit der neuen Abstandsregel bei Windanlagen ist auch der Weg frei, um den Ausbaudeckel für neue Solaranlagen unverzüglich aufzuheben. Im Jahr 2012 war aus Kostengründen die Förderung von Photovoltaikanlagen bei einer installierten Kapazität von 52 Gigawatt gedeckelt worden. Dieser Deckel wird in wenigen Wochen erreicht, dann käme der Ausbau geförderter Anlagen zum Erliegen. Das wird nun im letzten Moment verhindert. Wie eilig die Sache jetzt ist, verdeutlicht Carsten Körnig, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft.
Entscheidend ist, dass wir tatsächlich eine Gesetzesänderung haben, dass also dieser Solardeckel aus dem Erneuerbaren Energiengesetz noch rechtzeitig vor der Sommerpause entfernt wird.
Die Solarwirtschaft hatte zuletzt wiederholt in Brandbriefen auf drohende Firmenpleiten und Jobverluste wegen des Solardeckels hingewiesen. Zufrieden mit der Einigung, sowohl bei Wind wie bei der Solarenergie, ist Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Die Bundesregierung halte Wort beim Ausbau der Erneuerbaren, was auch daran liege, dass diese längst wettbewerbsfähig seien, betonte Altmaier am Beispiel der Photovoltaik.
Heute werden Photovoltaikanlagen bei Ausschreibungen für unter 5 Cent die Kilowattstunde zugeschlagen. Und das heißt, dass PV-Strom in vielen Bereichen und an vielen Stunden des Tages heute schon wettbewerbsfähig ist.
Der Wirtschaftsminister in einem Beitrag von Theo Gers. Bei der Weltgesundheitsorganisation wird kräftig diskutiert. Da gibt es Appelle, da gibt es Initiativen und natürlich Schuldzuweisungen. Wir alle wissen, wer dahinter steht. Dabei brauchen wir sie. Heute tagt man natürlich nur virtuell und da gibt es am Ende auch viel Geld. Dietrich Karl Meurer.
Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist das alleinige Thema dieser Weltgesundheitsversammlung. Und die Angst vor einer Ansteckung bestimmt dann auch den Ablauf dieser Zusammenkunft der Vertreter der 194 WHO-Mitgliedstaaten. Statt einem Treffen in Genf schaltet man sich per Videostream zusammen, was zum Auftakt meist funktionierte, aber nicht immer. Etwa als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen wollte.
Minister, we are unable to hear you.
Der Minister war nicht zu hören. Und auch der nächste Versuch misslang.
We will try again. Do we have... the Honorable Minister of Health for Germany online.
Mit einer schlechten Übertragungsqualität hatte auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zu kämpfen. Seine Botschaft kam dennoch an. Er rügte die Staaten. Sie reagierten teils widersprüchlich auf die Ausbreitung des Coronavirus. Dafür würden wir alle einen hohen Preis zahlen. Und weiter: Viele Staaten hätten die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ignoriert. Deshalb habe sich das Coronavirus weltweit verbreiten können. China, wo das Coronavirus nach bisherigen Erkenntnissen zuerst aufgetaucht war, nutzte das Treffen, um eine Charmoffensive zu starten. Präsident Xi Jinping kündigte an, sein Land wolle in den nächsten 2 Jahren internationale Hilfe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Insbesondere von den USA war China zuvor kritisiert worden. Weltweit hätten viele Tote vermieden werden können, wenn das Land transparenter mit dem Ausbruch der Krankheit umgegangen wäre. Xi Jinping wies die Kritik zurück. China hat die ganze Zeit mit Offenheit, Transparenz und Verantwortung gehandelt. Wir haben der WHO und den betroffenen Ländern die Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt. Wir haben die Genomsequenz zum frühestmöglichen Zeitpunkt freigegeben. Das Land unterstütze denn auch eine Untersuchung des Ausbruchs. Genau eine solche kündigte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus an. Ich werde zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine unabhängige Evaluierung einleiten, um die gesammelten Erfahrungen und Lehren zu überprüfen und Empfehlungen auszusprechen, wie die Vorbereitung auf Pandemien auf nationaler und internationaler Ebene verbessert werden kann. Der zugeschaltete Vertreter der USA, Gesundheitsminister Alex Azar, machte mit einem Seitenhieb Richtung China deutlich, dass er vor allem Handlungsbedarf bei der WHO sieht. Wir haben gesehen, dass die WHO gescheitert ist an ihrer Kernaufgabe, dem Informationsaustausch und der Transparenz, wenn Mitgliedstaaten nicht gut gehandelt haben. Das darf nie wieder passieren. Der Status quo ist nicht tolerierbar. Die WHO muss sich ändern. Sie muss viel transparenter und verantwortungsbewusster werden. Kritisch sehen die USA auch, dass Taiwan nicht als Beobachter zur Weltgesundheitsversammlung eingeladen wurde. Die Gesundheit von 23 Millionen Menschen in Taiwan dürfe nicht geopfert werden, um eine politische Botschaft zu senden. China, das die Insel als abtrünnige Provinz betrachtet, hatte sich vehement gegen eine Teilnahme gestemmt. Eine Entscheidung über die Rolle Taiwans wurde ohne Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.
Das war Dietrich Karl Meurer. Wir wollen nach Afrika schauen und in diesem Kontinent ist Corona das eine Problem, aber es trifft eben auf Länder, die viele andere Probleme ohnehin schon haben. Beides zusammen ist eine toxische Mischung. Dunja Sadaki.
Um 5 Uhr morgens kamen sie ins Dorf und begannen zu töten. Sie haben 7 Menschen getötet, darunter mein Mann, mein großer Bruder. Wir haben genug. Ich bin hier mit meinen Kindern und wir wissen nicht weiter. Wir brauchen Hilfe. Bedroht, vertrieben, ermordet. Was Binta Sagara aus der nordmalischen Stadt Gao erzählt, ist die Geschichte von Millionen von Menschen in der sogenannten Sahelzone, die unmittelbar vom Terror bedroht sind. Der islamistische Terrorismus in Mali hat sich schon längst über die Nachbarsgrenzen hinaus in die Sahelzone gefressen, Zehntausende Menschen getötet und Millionen zu Vertriebenen gemacht. Daran hat auch die verstärkte internationale Militärpräsenz nichts geändert. Und jetzt auch noch Corona. Wir danken Gott für diese Pandemie, wird Abubakar Shekau zitiert, ein Anführer der Terrormiliz Boko Haram, in einem Propagandavideo. Die Corona-Krise sei eine Strafe Gottes für Ungläubige. Für die sowieso schon schwachen Krisenstaaten steht zurzeit der Kampf gegen das Coronavirus im Vordergrund und nicht der Terrorismus, sagen Experten. Die Corona-Maßnahmen binden Sicherheitskräfte, zum Beispiel um Ausgangssperren und Versammlungsverbote durchzusetzen. Auch internationale Truppen passen sich der Krise an, wie die Bundeswehr. Sie hat ihre Beteiligung am EU-Ausbildungsprogramm für malische Soldaten personell auf ein Minimum reduziert. Spielt die Pandemie den Terroristen also in die Hände? Zumindest versuchten sie, die Krise für ihre Zwecke zu nutzen, sagt der nigerianische Sicherheitsanalyst Kabiru Adamu. Wir wissen, dass die Terroristen versuchen, aus den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise Profit zu schlagen. Zum Beispiel aus der Armut, dass die Menschen nicht ausreichend versorgt werden, dass die Regierungen schwach sind. Und das alles nutzen sie, um Menschen für ihre Sache zu rekrutieren. Die Anzahl der Terrorattacken hat zugenommen, ebenso die der Gegenschläge. In den vergangenen Wochen und Monaten laufen massive Militäroperationen gegen terroristische Gruppen. Die Dynamik in der Region hat sich nicht verändert. Das sagt Sicherheitsexperte Dario Cristiani vom German Marshall Fund in Washington.
There is, of course, the possibility that these weak states in West Africa and
es gibt durchaus die Möglichkeit, dass diese schwachen Staaten in Westafrika und der Sahelzone mehr Ressourcen ins staatliche Gesundheitswesen stecken als in die Sicherheit. Langfristig könnte es Veränderungen geben, die aber davon abhängen, wie schwer zum Beispiel die europäischen Staaten wirtschaftlich von der Krise getroffen werden. In Europa werden wir bei einigen Staaten eine signifikante Reduzierung in den Ausgaben für Verteidigung sehen und keinen großen Appetit darauf, sich im Ausland militärisch mehr einzubringen. Vor der Krise haben verschiedene Staaten angekündigt, ihr Engagement in der Region zu verstärken. 11 europäische Staaten, darunter auch Deutschland, wollen mit einer Spezialeinheit ab Sommer nachrüsten. Außerdem hat die Bundesregierung angekündigt, den Bundeswehreinsatz in Mali ausweiten zu wollen. Die Vereinten Nationen wollen unter anderem stärker die Bereiche Gesundheit und regionale Verwaltung unterstützen. Das fordern Sicherheitsexperten schon lange. Sie kritisieren, rein militärisch könne der Terror in der Region nicht besiegt werden.
Sie hörten Dunja Sadaki. Er war einer der ganz Großen und da schon zu Lebzeiten einer der bedeutendsten Charakterdarsteller in Frankreich. Heute wurde bekannt, dass er verstorben ist, Michel Piccoli, ein Nachruf von Marcel Wagner.
Michel Piccoli war ein Schauspieler mit Haut und Haaren, einer, der es liebte, sich in seine Rollen hineinzustürzen. Figuren mit tiefen Abgründen, maßlose Charaktere, um sein Talent an ihnen auszuleben, kamen sie ihm gerade recht. Wenn man es in seinem Leben nicht schafft, ab und zu Momente der Verrücktheit zu haben, in allen Belangen, dann ist das sehr, sehr traurig, finde ich. Erläuterte der geniale Charakterdarsteller seinen fast philosophischen Hang zum Abseitigen einmal in einem Radiointerview. Wohl kein anderer Film bot ihm dazu eine bessere Möglichkeit als das große Fressen. Am Klavier begleitet Michel, gespielt von Michel Piccoli, seine eigenen Blähungen kurz bevor er an seiner exzessiven Völlerei zugrunde geht. Ein Film so nackt, so fettig und frivol, dass er schon während er noch lief zum Skandalklassiker wurde.
Der neueste Schocker aus Paris. Eine Schande für die ganze Nation, sagen die einen. Ein genialer, einmaliger Film, sagen die anderen.
Dabei war Michel Piccoli eigentlich die feine Muse der Musik in die Wiege gelegt worden. Sein Vater Henri spielte Geige, seine Mutter Marcel war Pianistin. Er selbst wandte sich aber schon während seiner Schulzeit in Paris der Schauspielerei zu. Ich war sofort davon begeistert und extrem neugierig, wie man es als Schauspieler schaffen kann, möglichst großzügig mit sich, erfinderisch, offen für alles zu sein.
Pour être disponible à tout.
Zunächst lockten den jungen Michel die Bühnen von Paris, schnell nahm er aber auch kleine Rollen beim Film an, spielte unter großen Regisseuren wie Jean Renoir, Jean-Luc Godard oder Louis Bonuel. In dessen ebenfalls gelinde gesagt offenherzigen Film Belle du Jour, Schöne des Tages, spielte Piccoli an der Seite von Catherine Deneuve.
Sans votre mari, naturellement.
Si vous vous appeliez Belle du Jour.
Oui, si vous voulez.
Die Schauspielerin ist bewundernswert, finde ich. Eine Person, die mich begeistert, mich neugierig macht, aber sie hat mich verlassen. Ein Paar waren die beiden ohnehin nur filmisch und an schönen Frauen in seiner Umgebung mangelte es Michel Piccoli selten. Verheiratet war er zu dieser Zeit mit der Chansonsängerin Juliette Gréco, der Muse von Saint-Germain. Auf der Leinwand erschien er seit Mitte der 60er mehrfach an der Seite von Romy Schneider.
Verdammt nochmal, dis-moi, quel est le mot pour, en français pour mentir? En allemand c'est verschönen, ça veut dire mentir, mais quand on invente.
Affabulé.
C'est ça.
Auch in ihrem allerletzten Film, Die Spaziergängerin von Sanssouci, trat Romy Schneider neben Michel Piccoli auf. Das war 1982, kurz vor ihrem Tod. Piccoli stand danach noch in Dutzenden Filmen vor und als Regisseur auch hinter der Kamera, wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Ehrenpreis des Europäischen Filmpreises für sein Lebenswerk.
Sie hörten Marcel Wagner. Jetzt kommen wir noch zur Presse. Volker Hengst liest sie vor.
Einige Zeitungen kommentieren bereits die Nachricht vom frühen Abend, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam gegen die Corona-Krise vorgehen wollen. Und zwar mit einem Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro. Die Süddeutsche Zeitung lobt die Entschlossenheit der beiden Regierungen. Der Vorschlag aus Berlin und Paris signalisiert: Genug gefeilscht, es muss gehandelt werden. Die Lagerbildung in Nord und Süd, in Freizügige und Sparsame, sie hat Europa gelähmt. Nun haben sie die Verhältnisse gedreht. Die mächtige Allianz in der Mitte der EU setzt die übrigen Mitglieder unter Zugzwang. Wer sich ihrer Krisenpolitik widersetzt, hat gewichtige Gegner. Endlich atmet der Münchner Merkur förmlich auf. Es war höchste Zeit, dass Angela Merkel und Emmanuel Macron wieder die gemeinsame Führung Europas in der Bewältigung der Corona-Krise übernehmen. Und mindestens ebenso dringlich war es, dass sich die EU-Staaten gemeinsam an Pläne machen, wie man im vereinten Europa wieder eine gewisse Reisefreiheit herstellt. Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen findet es, Zitat, richtig und wichtig, dass in Europa nach und nach wieder die Schlagbäume hochgehen. Dass aber die Politik glaubt, die von Corona geplagten, von Kurzarbeit gebeutelten und von Arbeitslosigkeit bedrohten Europäer hätten gerade kein anderes Problem, als ihren Sommerurlaub zu planen, ist schon eine erstaunliche Flucht vor der Realität. Der Wiesbadener Kurier erklärt sich die angekündigte Öffnung so: Es sind eher die Mittelmeeranrainer, die mit Blick auf ihre wirtschaftliche Wiederbelebung scharf auf die deutschen Touristen sind als umgekehrt. Zu groß ist noch die Verunsicherung bei einem Großteil der Bevölkerung. Regelrecht Sorgen macht sich die Rheinische Post aus Düsseldorf. Dass wieder freie Reisen auch in Staaten mit Brennpunkten der Pandemie, etwa nach Spanien oder Italien, erhöht die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Weiter steht die Welt erst am Anfang dieser Pandemie. Die schönsten Wochen des Jahres könnten somit die schlimmsten Wochen des Jahres nach sich ziehen. In diesem Jahr spricht einfach alles über den Urlaub im eigenen Land, heißt es in der Tageszeitung Taz, lapidar. Eine größere weitere Reise ist ohnehin viel entspannter, wenn man angstfrei in den Zug und ins Flugzeug steigen kann. Und so weit ist es eben noch nicht. Welches Risiko die Reisenden eingehen wollen, das müssen sie nach Ansicht der Pforzheimer Zeitung jeweils für sich selbst entscheiden. Nur eines scheint zumindest festzustehen: Der Sommerurlaub in diesem Jahr muss nicht komplett ausfallen. In Corona-Zeiten ist das sicherlich eine gute Nachricht.
Dankeschön, das war der Kollege Volker Hengst, der hat die Kommentarspalten von morgen vorgetragen. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich empfehle natürlich die nachfolgenden Sendungen hier bei uns. Wir werden Sie auch die Nacht über auf dem Laufenden halten. Morgen früh ab 5 Uhr ist der Kollege Tobias Armbrüster für Sie da und um 8 Uhr, 7.15 Uhr ein Interview mit Katharina Barley von der SPD. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, bis demnächst und tschüss.